SRF 1.
Es ist 12:30 Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. In Ägypten ist Adli Mansour als Übergangspräsident vereidigt worden. Wie die neue Regierung zusammengesetzt ist, ist noch unklar. Die Vorgänge in Ägypten sind auch Tagesgespräch. Bei uns live um 13 Uhr, Arnold Hotzinger. Produktivere und zufriedenere Angestellte, dank flexibler Arbeitszeiten. Das zeigt eine neue Studie. Eher Verkäufer als Berater. Die Kritik des abtretenden Bankenombudsmannes an den Banken. Umstrittener Walfang. Vor Island hat die Jagdsaison begonnen, trotz großer Proteste. Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy. Der ägyptische Präsident Mursi ist gestürzt. Neues Staatsoberhaupt wird der Jurist Adli Mansour. Das hat das Militär so entschieden. Mansour ist heute Vormittag bereits vereidigt worden. Ich fragte den Journalisten Thomas Avenarius in Kairo, wer ist denn dieser Adli Mansour?
Man weiß wenig über ihn. Er ist ein Jurist aus der Mubarak-Zeit. Er ist ganz klar eine Marionettenfigur für die Militärführung, die geputscht hat, gemeinsam mit der Opposition. Dieser Mann wird keine eigenständige Politik betreiben können.
Wo ist der abgesetzte Präsident Mursi eigentlich im Moment? Was wissen Sie da?
Das weiß keiner so genau. Er befindet sich mit großer Sicherheit im Gewahrsam des Militärs, offenbar im Verteidigungsministerium oder bei den republikanischen Garden. Er steht offenbar unter Hausarrest. Und man hat ihm inzwischen wohl auch die Möglichkeit genommen, über soziale Medien oder Mobiltelefon mit seinen Anhängern zu kommunizieren.
Man hört ja derzeit Mursis Anhänger, die würden verhaftet. Haben Sie da mehr Informationen?
Was die Verhaftung von Mursi-Anhängern geht, gehen die Gerüchte sehr wild. Natürlich wird die Führungsspitze der Muslimbrüder fürs Erste zumindest interniert, möglicherweise vor Gericht gestellt. Es geht aber auch darum, die Leute dingfest zu machen, die für die blutige Gewalt der letzten 3-4 Tage direkt verantwortlich sind, als bewaffnete Islamisten, die mit Gewehren geschossen haben und. Einzelne Islamistenführer, wie ein Mann namens Abu Ismail, die wirklich gehetzt und zu Gewalt aufgerufen haben. Dass man diese Leute festnimmt, ist selbstverständlich.
Das sagt Thomas Avenarius in Kairo. Wir sprechen weiter mit ihm nach weiteren wichtigen Meldungen der letzten Stunden und die hat heute Damian Rast.
Der abtretende Schweizer Bankenombudsmann Hans-Peter Häni hat Kritik an den Banken geübt. Wenn verärgerte Kunden bei Konflikten den Ombudsmann einschalteten, verhinderten die Banken zunehmend Lösungen, sagte Häni an seiner letzten Medienkonferenz. Insbesondere wenn es um hohe Beträge gehe, brauche es intensive Verhandlungen, damit die Banken die Vorschläge des Ombudsmannes akzeptieren würden. Weiter erklärte Häni, dass sich die Banken eher als Verkäufer statt als Berater sehen, wenn sie Kunden ihre Dienstleistungen anbieten würden. Häni gibt sein Amt nach 20 Jahren an den Jurassier Marco Franchetti ab. Wenn möglichst viele Berufspendlerinnen und Pendler außerhalb der Stoßzeiten mit der Bahn fahren würden, ergäbe das eine merkbare Entlastung. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz. Im Rahmen der Studie Work Anywhere hatten 260 Angestellte von SBB und Swisscom während 2 Monate vermehrt statt im Büro, zu Hause oder im Zug gearbeitet. Dadurch hätten, gemäß der Studie, 2/3 der Fahrzeiten außerhalb der Hauptverkehrszeiten absolviert werden können. In der Schweiz gibt es immer mehr Frauen, die bei der Geburt ihres ersten Kindes über 35 Jahre alt sind. Im vergangenen Jahr waren es fast 30%, rund 10 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2001, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Die meisten Mütter sind bei der Geburt ihres ersten Kindes, laut Statistik, zwischen 30 und 34 Jahre alt. Ausländerinnen in der Schweiz bringen durchschnittlich mehr Kinder zur Welt als Schweizerinnen. Die Stromunternehmen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland wollen enger zusammenarbeiten beim Bau von Pumpspeicherkraftwerken. Deshalb haben die Dachverbände der Stromwirtschaft dieser 3 Staaten die Energieinitiative der Alpenländer gegründet, wie der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen mitteilt. Konkret geht es dabei um die bessere Koordination einzelner Projekte. Außerdem sollen die Rahmenbedingungen für die Stromunternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich verbessert werden. Die Energieverbände teilen mit, ihrer Meinung nach bringe der Bau neuer Pumpspeicherkraftwerke große Vorteile, sowohl für die 3 Volkswirtschaften als auch beim Umweltschutz. SRF Verkehrsinformation von 12.34 Uhr. Eine dringende Meldung. Im Tessin auf der A2 Richtung Chiasso zwischen Bellinzona Nord und Bellinzona Süd. Gefahr durch einen Fahrradfahrer auf der Fahrbahn. Fahren Sie bitte besonders vorsichtig. Zu weiteren Meldungen. Schweizer Autohändler haben im ersten Halbjahr 156.000 neue Autos verkauft. Das sind zwar fast 12% weniger als vor einem Jahr. Die Branche ist trotzdem zufrieden. Denn das Jahr 2012 war speziell. Die Abgasvorschriften wurden auf den 1. Juli verschärft. Und zuvor räumten die Händler ihre Lager an älteren Modellen. Die Rangliste bei den Marken blieb im ersten Halbjahr 2013 gleich. Am meisten verkauft wurden VW-Modelle. Dann folgten Audi, BMW, Mercedes und Skoda. Exotische Pflanzen aus den Ferien mit nach Hause zu nehmen, ist unter Umständen gefährlich. Durch die Einfuhr können Pflanzenkrankheiten und Schädlinge in die Schweiz gebracht werden. Deshalb rät die landwirtschaftliche Forschungsanstalt Agroscope dazu, auf Pflanzen als Souvenirs zu verzichten. Für viele exotische Pflanzen brauche es Einfuhrdokumente. Außerdem seien manche Pflanzen in den Herkunftsländern geschützt. Laut Agroscope sind in den letzten Jahren vermehrt Pflanzen illegal in die Schweiz eingeführt worden. Wurden 2010 um die 60 illegalen Einfuhren festgestellt, waren es 2012 180. Die DNA von Sexualstraftätern wird in Argentinien fortan in einer nationalen Datenbank registriert. Das hat die Abgeordnetenkammer des Parlaments beschlossen. Mit 211 Stimmen bei nur einer Gegenstimme. Der Senat hatte das Gesetz bereits früher gut geheißen. Einsicht in die Daten soll nur den Staatsanwaltschaften und den Gerichten gewährt werden. Die italienische Küstenwache hat erneut hunderte Flüchtlinge gerettet. 300 Migranten befanden sich an Bord eines Fischerbootes, das in maltesischen Gewässern in Seenot geriet. Die Flüchtlinge wurden von der Küstenwache nach Malta gebracht. Einige von ihnen waren auf medizinische Unterstützung angewiesen.
Und noch einmal diese dringende Meldung. Im Tessin auf der A2 Richtung Chiasso zwischen Bellinzona Nord und Bellinzona Süd. Gefahr durch einen Fahrradfahrer auf der Fahrbahn. Fahren Sie bitte besonders vorsichtig. Und so geht's bei uns weiter. Hier im Rendezvous hören wir gleich, wie man international auf die Absetzung Mursis reagiert und die Fragen, wie geht's nun weiter in Ägypten? Dann die Vorteile des Büros daheim.
Ja, wenn ich morgens schon 3 Stunden zu Hause gearbeitet habe, dann habe ich schon was geschafft und gehe mit diesem Gefühl auf die Arbeit.
Doch was sind die Nachteile von Home Office? Islands Umgang mit den Finnwalen, in der einen Bucht beobachten, in der anderen abschlachten. Etappensieg für die Forschung, eine Mini-Leber aus menschlichen Stammzellen. Schließlich mittendrin, aber nicht wirklich dabei, die Schweizer Leichtathleten in der Leichtathletik. Jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.730 Punkten, plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 23,37 gehandelt, der Dollar zu 94 Rappen 88. Das Wetter. Von Westen her wird es allmählich freundlicher. Es regnet nur noch selten und die Wolken lockern sich vor allem im Westen immer häufiger auf. Die Temperatur erreicht 22 bis 26 Grad. Im Süden scheint die Sonne, über den Bergen entstehen Quellwolken, es bleibt aber trocken. Im Tessin steigt die Temperatur auf 28 Grad. Morgen scheint die Sonne im Osten zeitweise, im Westen und im Süden häufig, bei 25 bis 29 Grad. Am Wochenende geht es mit Sommerwetter weiter. Im Süden regnet es im Laufe des Tages und es gibt auch Gewitter.
Die ägyptischen Militärs haben ihren Worten also Taten folgen lassen. Präsident Mursi ist weg, was weltweit Reaktionen auslöst. Durchzogene Reaktionen. Franco Battel.
Als besorgniserregend bezeichnete UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon das Vorgehen der ägyptischen Armee. Und die EU rief alle Seiten dazu auf, möglichst schnell zur Demokratie zurückzukehren und Neuwahlen abzuhalten. Er sei tief beunruhigt, sagte US-Präsident Obama. Er forderte das ägyptische Militär dazu auf, die Macht baldmöglichst einer demokratischen und zivilen Regierung zurückzugeben. Die Reaktion der USA hat weit mehr als rhetorischen Charakter, denn die Vereinigten Staaten unterstützen Ägypten jährlich mit 1,5 Milliarden Dollar. Ein Großteil davon fließt dem Militär zu. Diese Unterstützung müsse nun überprüft werden, hieß es in Washington. Keine Ermahnungen, sondern Glückwünsche trafen in Kairo aus Saudi-Arabien ein. König Abdallah war der Erste, der dem neuen ägyptischen Übergangspräsidenten Mansur noch vor dessen Vereidigung gratulierte. Still blieb es dagegen in Israel. Premier Netanyahu habe seine Minister angewiesen, die Vorgänge in Ägypten nicht zu kommentieren. Israel, ein Nachbarland Ägyptens, wäre von einer weiteren Destabilisierung Ägyptens stark betroffen. Vor allem im Grenzgebiet auf der Halbinsel Sinai, wo islamische Extremisten an Terrain gewinnen. Amnesty International forderte von der ägyptischen Armee, die Menschenrechte einzuhalten und das Leben eines jeden Ägypters zu schützen, wie auch immer dessen politische Einstellung sei.
Internationale Reaktionen auf die Vorgänge in Ägypten, zusammengetragen von Franco Battel. Der oberste Richter ist nun also der neue Präsident Ägyptens. Adli Mansur, so heißt der Mann, ist er bereits als Präsident vereidigt worden heute Vormittag. Frage an Thomas Avenarius, Journalist der Süddeutschen Zeitung und des Tagesanzeigers in Kairo. Mansur saß bereits zu Zeiten Mubaraks im obersten Gericht. Spielte das bei seiner jetzigen Ernennung zum Präsidenten eine Rolle?
Also er ist meines Erachtens nicht der neue starke Mann Ägyptens, er ist die Figur, die den starken Mann darstellen soll. Der starke Mann ist Verteidigungsminister und Armeechef El-Sisi. Mansur ist ein typischer Mubarak-Jurist, sehr säkular orientiert. Er wurde von Mursi als Präsident des Verfassungsgerichts nominiert, aufgrund innenpolitischer Rangeleien und des Machtgeschiebes. Und er hat seinen Posten erst heute antreten können. Die Ernennung durch Mursi war erst vor 3 Tagen erfolgt, ist also vor der Vereidigung zum Interimspräsidenten erst noch als Verfassungsgerichtspräsident vereidigt worden. Dieser Mann wird keine eigenständige Rolle spielen können.
Aber es da irgendeinen Bezug gibt zu Mubaraks Zeiten, den sehen Sie nicht?
Doch, natürlich. Die Justiz, die ägyptische Justiz hat ja sehr viel dazu beigetragen, die Übernahme des Staates durch die Muslimbrüder und Mursi zu blockieren. Das war ein Widerstand in den Institutionen, der zum guten Teil von der Justiz getragen wurde, zum Teil mit berechtigten Argumenten, zum Teil aber auch durch Anhänger des alten Regimes. Die Justiz hat sich nie dem neuen Präsidenten Ägyptens, also Mursi, untergeordnet. Die hat immer blockiert.
Das Militär hatte mit dem Putsch auf die Stimmung in der Bevölkerung reagiert. Entsprechend gut ist eine Mehrheit der Leute aufs Militär zu sprechen. Noch. Wie lange bleibt das noch so?
Also danach können Sie die Uhr stellen. Die jungen Leute haben vor 1,5 Jahren noch gegen dieses Militär demonstriert. Gegen die Unterdrückung von Demonstrationen, gegen die Festnahme von Aktivisten, die vom Militärgerechten gelandet sind. Ich glaube, die Jugend wird nicht lange ruhig bleiben, weil sich die Probleme ja nicht geändert haben. Viel schwieriger ist es für die klassische Opposition, für die Parteien, für Figuren wie Al-Baradei. Bei der Verkündigung des Statements durch den Armeechef, dass Mursi abgesetzt ist, saßen alle Vertreter der Parteien und auch ein Vertreter der Jugend und die Vertreter der Religionsgruppen eigentlich wie die Schuljungen und um den Verteidigungsminister rum. Die haben diesen Putsch Hand in Hand mit dem Militär gemacht, beziehungsweise sie haben ihn legitimiert. Dann jetzt Kritik an der Armee zu üben, ist meines Erachtens sehr, sehr schwierig politisch.
Die Muslimbrüder, die sind jetzt aber nicht mehr dabei. Die werden ja jetzt vom demokratischen Prozess ausgeschlossen. Kann man das so sagen oder sind die doch noch ein bisschen auch am Partizipieren?
Also es spricht alles dafür, dass sie zumindest fürs Erste ausgeschlossen werden. Sie haben noch Anhänger im Volk, man sollte es nicht unterschätzen. Die Mehrheit war jetzt gegen sie, die Mehrheit hat sie aber auch mal gewählt. Ich würde mal sagen, 25-30% der Ägypter stehen noch zu Mursi. Die Brüder komplett aus dem politischen Prozess auszuschließen, wäre das Falscheste, was man tun kann. Man muss eher Anreiz dafür geben, dass sich die Bruderschaft reformiert. Dass die Führung im Gefängnis landet, ist abzusehen. Aber es gibt auch bei den Brüdern durchaus reformorientierte Politiker. Und man sollte die bekräftigen und man sollte die bestärken, die Bruderschaft zu einer wirklich eher demokratisch gesinnten Institution zu machen, die sie bisher einfach nie gewesen ist.
Also ein Ausschluss würde zu einer Radikalisierung der Muslimbruderschaft führen?
Ich würde mal davon ausgehen, dass dann ein Teil dieser Leute, der Muslimbrüder und der radikalen Salafisten, in den Untergrund geht. Das kennt Ägypten auch schon aus den 90er Jahren, aus den 80er Jahren. Und ein anderer Teil wird sich zurückziehen und eine Boykottpolitik betreiben. Diese Wählerschaft ist groß, die Anhängerschaft ist groß und diese Leute müssen politisch in irgendeiner Form wieder integriert werden.
Das waren Einschätzungen von Thomas Avenarius. Er berichtet für die Süddeutsche Zeitung und den Tagesanzeiger aus Kairo. Wir entschuldigen uns für die schlechte Tonqualität. Was bedeutet das, was momentan in Ägypten passiert, für Tunesien oder Syrien? Diese und weitere Fragen klären wir im Tagesgespräch mit einem der fundiertesten Kenner der Materie, mit Arnold Hottinger, um 1. Ja, volle Züge sind längst ein Ärgernis und ein Politikum. Zwei Unternehmen, Swisscom und SBB, probieren, Gegensteuer zu geben. Zwei Monate lang versuchten 260 Mitarbeiter, nicht in der Stoßzeit zur Arbeit zu fahren. Wie das geklappt hat, Maren Peters.
Die Auftraggeber Swisscom und SBB sind sehr zufrieden. Ihr Fazit: nach zwei Monaten Pilotversuch, bei flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice arbeiten die Leute mehr, besser und sind zufriedener. Und die Züge werden auch noch deutlich entlastet. Das sei insgesamt überaus positiv, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, jubeln die Verantwortlichen bei SBB und Swisscom. Allerdings, den Mitarbeitern mit durchschnittlich einer Stunde Fahrzeit in öffentlichen Verkehrsmitteln wurde einiges abverlangt. Sie mussten ihren Arbeitstag so organisieren, dass sie nicht zu den Hauptverkehrszeiten fahren, also morgens nicht zwischen 7 und 8.30 Uhr und abends nicht zwischen 17 und 18.30 Uhr. Der morgendliche Kaffeeplausch mit Kollegen fiel flach und wer abends den 17-Uhr-Zug nicht erwischte, musste 1,5 Stunden warten. Die meisten kamen gut damit zurecht. Zwei Drittel der Teilnehmer profitierten nach eigener Einschätzung vom flexiblen Arbeiten. Mehr als die Hälfte war zufriedener mit der Arbeit, auch weil sie die Arbeit selbstständig auf verschiedene Orte verteilen konnten und mehr zu Hause erledigten. Die Arbeitszeit sei insgesamt nicht gestiegen. Offenbar wurde die gestückelte Arbeitszeit intensiver genutzt. SBB und Swisscom sehen den Feldversuch auch als Modell für andere Unternehmen. Würden alle Bahnpendler, die flexibel arbeiten könnten und wollten, nur jeden fünften Arbeitsweg außerhalb der Stoßzeiten verlagern, könnten die Züge um 7% entlastet werden, haben sie ausgerechnet.
Ein mögliches neues Modell also, um volle Pendlerzüge zu entlasten. Der Arbeitspsychologe Hartmut Schulze von der Fachhochschule Nordwestschweiz hat das Pilotmodell begleitet. Maren Peters hat mit ihm gesprochen.
Hartmut Schulze, wenn das so gut ist für alle Beteiligten, warum ist es dann nicht längst flächendeckend eingeführt?
Ich glaube, es gibt einfach immer noch große Vorbehalte, ob die Mitarbeitenden, wenn sie denn mobil und flexibel arbeiten, ob sie a. genügend produktiv sind und ob es ihnen b. auch selbst gut tut. Da gibt es immer noch große Fragen, gerade bei den Führungskräften, die dem ja zustimmen müssen.
Laut Ihrer Studie sind die Mitarbeiter durchweg motivierter und durchweg produktiver, aber nur die Hälfte der Mitarbeiter gab ja an, motivierter zu sein. Durch das flexible Arbeiten, die andere Hälfte war es also nicht. So eindeutig positiv ist das ja eigentlich nicht.
Naja, wenn Sie überlegen, dass der Versuch zwei Monate ging und dass wir keine Verschlechterung erlebt haben, sondern es mindestens gleich geblieben ist, das finde ich ist schon sehr positiv.
Sie sagen, Mitarbeiter sind produktiver, auch weil sie ihre Arbeit besser verteilen können. Man kann das ja auch anders lesen. Der Zeitdruck beim flexiblen Arbeiten, der ist größer, weil das Laptop dauernd hoch und runter gefahren werden muss, weil man nicht weiß, bekommt man eine Internetverbindung im Zug oder nicht.
Ja, das ist sicher ein Punkt. Wir wissen ja auch, dass Unterbrechungen und dass diese ganzen Vorbereitungszeiten, dass die auch einen negativen Effekt haben auf das persönliche Wohlbefinden. Das wissen wir.
Der Pilotversuch, der hat nur zwei Monate gedauert, aber führt zu viel Stress auf Dauer nicht zwangsläufig zum Burnout?
Dazu möchte ich gern zwei Sachen sagen. Das eine ist, dass wir umgekehrt der festen Überzeugung sind, und das zeigen eben einfach auch unsere Studienergebnisse, dass schon ein halber Tag Homeoffice pro Woche einen stresskompensierenden Faktor hat, weil ich nämlich endlich mal in Ruhe etwas abarbeiten kann. Das sagten auch einige der Mitarbeiter, die sagten dann, ja, wenn ich morgens schon 3 Stunden zu Hause gearbeitet habe, dann habe ich schon was geschafft und gehe mit diesem Gefühl auf die Arbeit. Das ist sehr positiv.
Sie selbst sagen, um eine spürbare Entlastung der Pendlerstrecken zu erzielen, müssten weitere Unternehmen mitmachen. Aber wie groß ist denn die Bereitschaft, haben Sie schon mal gefragt?
Wir wollen ja jetzt mit diesen Erkenntnissen, die wir haben, auch auf die Firmen zugehen. Wir wissen, dass bei Swisscom 75% der Mitarbeitenden flexibel arbeiten könnten. Bei SBB sind es immerhin 25%. Und auf dem aufbauend jetzt auch auf die Firmen zuzugehen und sie zu fragen, ob sie nicht nur die ihre Bereitschaft sozusagen das zuzulassen, sondern auch die Mitarbeitenden dazu anhalten, das auch tun zu wollen. Auf der Seite der Mitarbeitenden sagen 2/3 der Beschäftigten in der Schweiz, dass sie gerne flexibler arbeiten würden.
Dann hängt es also eher an den Arbeitgebern?
Ja, ich würde sagen, es hängt generell an der Unternehmenskultur. Es ist also auch ein kulturelles Problem.
Das sagt der Arbeitspsychologe Hartmut Schulze im Rendezvous. Verkehrsinfo SRF, eine dringende Meldung von 12.50 Uhr. Im Tessin auf der A2 Richtung Chiasso zwischen Bellinzona Nord und Bellinzona Süd. Gefahr durch einen Fahrradfahrer auf der Fahrerbahn. Fahren Sie bitte besonders vorsichtig. Forscher haben es geschafft, eine Mini-Leber nachzubauen, die sogar funktioniert. Ein Etappensieg für die Stammzellenforschung. Zum ersten Mal ist es gelungen, eine Art Organ aus diesen Alleskönnerzellen zu schaffen. Dies berichtet heute das Fachblatt Nature. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey mit den Einzelheiten.
Winzige Lebern haben die Forscher von der Yokohama City University hergestellt. Die Mini-Organe sind nur gerade 5 mm groß und schwimmen als kleine Klümpchen in der Laborschale. Um zu prüfen, ob die Mini-Lebern funktionieren, haben die Wissenschaftler sie in Mäuse eingepflanzt. Dort haben die Organe sich ans Blutsystem angedockt und sind sogar gewachsen. Sie arbeiteten auch wie richtige Lebern, sagt der Forscher Takanori Takebe.
We confirmed the humanized metabolite profile, so particular chemicals in this mouse.
Und die menschlichen Winzigstlebern hielten die Mäuse am Leben, wenn deren eigene Leber zerstört wurde.
Taken together, we concluded that this liver is functioning.
Gezüchtet haben die japanischen Forscher die Mini-Lebern aus Stammzellen, die sie aus Hautzellen gewonnen haben. Diese Stammzellen gelten als sehr vielversprechend, weil sie sich in jede beliebige Körperzelle verwandeln können und weil sie ethisch wenig bedenklich sind. Für ihre Herstellung werden keine Embryonen zerstört. Dass es nun gelungen sei, aus solchen Stammzellen ein Organ zu schaffen, das sei ein Durchbruch, sagt Markus Manz, Hämatologe und Stammzellenexperte am Universitätsspital Zürich.
Man hat aus diesen Zellen eben schon funktionelle Gewebezellen als Einzelzelle oder im zweidimensionalen Verbund erzeugen können, aber dass man tatsächlich eine dreidimensionale Struktur erzeugt, die dann auch funktionell aktiv ist, das ist bisher nicht so gelungen. Das ist, glaube ich, hier der wesentliche Durchbruch.
Der Traum der Stammzellenmediziner, komplette Organe aus Alleskönnerzellen zu züchten, der ist damit also realer geworden. Euphorie sei aber fehl am Platz, warnen einige Experten, denn die Mini-Lebern seien keine kompletten Lebern. So fehlen etwa die wichtigen Gallengänge, die den Körper entgiften.
Langfristig ist das, was hier jetzt generiert wurde, noch nicht ausreichend. Das muss weiterentwickelt werden, um dann wirklich bei einem Komplettausfall einer Leber auch alle Teilfunktionen übernehmen zu können.
Die japanischen Forscher wollen im Labor nicht etwa menschliche Lebern in Originalgröße wachsen lassen, das sei zu kompliziert, sondern sie wollen im Gegenteil die Mini-Lebern noch weiter verkleinern, um sie den Patienten dann eines Tages per Spritze verabreichen zu können. Die Zuchtlebern sollen so im Blutstrom zu der kranken Leber wandern und sich dort festsetzen.
Liver is a kind of largest organ in our body.
Zehntausende dieser Kleinstlebern wollen Takebe und seine Kollegen im Labor herstellen. Diese Massenproduktion zu verwirklichen, dauere 5 bis 6 Jahre. Die ersten Patiententests könnten in 10 Jahren beginnen. Die medizinische Anwendung ist also noch in weiter Ferne, auch wenn mit den Minilebern ein lang ersehnter Durchbruch geglückt ist.
Wale jagen ist fast überall auf der Welt verboten. Mit gutem Grund. Seit Jahrzehnten sind einige Walarten vom Aussterben bedroht. Trotzdem hat auf Island die neu gewählte bürgerliche Regierung jetzt über 150 Finnwale zum Abschuss freigegeben und erntet damit großen Protest. Im Ausland, aber auch in Island selbst. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Den Abendnachrichten des isländischen Fernsehens RÚV war die Ankunft des ersten erlegten Finnwales in der Walfangstation Valstödir eine Schlagzeile wert. Am Hafen des kleinen Ortes nördlich der Hauptstadt Reykjavik applaudierte die Bevölkerung. Die Anwohner erhoffen sich von der Wiederaufnahme des symbolträchtigen Finnwalfanges vor allem Arbeitsplätze. Tatsächlich werden fast 200 Stellen geschaffen, doch diese sind fast ausschließlich saisonbedingt. Und nun werden deshalb Studierende aus Reykjavik die getöteten Wale ausnehmen und das Fleisch für den Export nach Japan vorbereiten. In Island selbst besteht heute kaum mehr eine Nachfrage nach Walfleisch. Und nach Europa oder Amerika dürfen Produkte der bedrohten Meeressäuger schon seit langem nicht mehr ausgeführt werden. Deshalb gibt es nun viel Kritik. So wurde der isländische Staatspräsident kürzlich bei einem Besuch in den USA von lautstarken Demonstrationen gegen den Walfang empfangen. Und in einer Online-Petition fordern mehr als 1 Million Menschen aus der ganzen Welt die neue bürgerliche Regierung Islands auf, die erteilte Bewilligung zur diesjährigen Waljagd rückgängig zu machen und dem, so Zitat, blutigen Abschlachten ein Ende zu setzen. Aber nicht nur im Ausland schütteln viele den Kopf über die isländische Walfangpolitik, welche gegen die Abmachungen der Internationalen Walfangkommission verstößt. Auch auf der Insel selbst wächst die Kritik. Und auch das hat mit dem Geschäft mit den Walen zu tun, nämlich dem in den letzten Jahren sehr groß gewordenen Walbeobachtungstourismus. Tausende von Touristen buchen jeden Sommer eine Tour mit uns und sind begeistert, sagt Arni Sigurbjarnarsson, der in Húsavík im Nordosten der Insel eine Whale-Watching-Firma betreibt. Er und viele andere in der boomenden Tourismusbranche betrachten die Wiederaufnahme der Jagd auf die Finnwale als großes Problem, das Island schaden dürfte. Denn wie kann einem Besucher erklärt werden, dass an einem Ort Islands die Schönheit der Wale beobachtet werden kann, während unweit davon in einer anderen Bucht die gleichen Tiere abgeschlachtet werden? So bleibt der Eindruck der Symbolpolitik der neuen Regierung von Ministerpräsident Sigmundur David Gunnlaugsson. Nach Jahren der Öffnung im Zuge der großen Finanzkrise setzt die Mitte-Rechts-Koalition auf traditionelle isländische Werte. Dazu gehört die Betonung der nationalen Unabhängigkeit. Nur Vorteile verschafft sich Island damit kaum. Denn neben ganz wenig Applaus sorgt die Jagd auf die Wale vor allem für Irritationen. Im Ausland ebenso wie im Inland.
Rendezvous und vor 13 Uhr noch das da. 7 Olympiasieger und 23 weitere Medaillengewinner von London werden heute Abend beim Leichtathletik-Meeting in Lausanne antreten. Die Athletissima ist dieses Jahr gut besetzt. Bei 4 Hauptwettkämpfen sind auch Schweizerinnen und Schweizer dabei. Gute Resultate wären bitter nötig, denn das Schweizer Leichtathletikteam hat bisher keine Glanzleistungen gebracht, obwohl rund 80 Frauen und Männer speziell gefördert werden, auch im Hinblick auf die Europameisterschaft in Zürich in einem Jahr. Der Bericht von Rachel Mürit.
Peter Haas muss derzeit viele kritische Fragen beantworten. Der Chef Leistungssport beim Verband Swiss Athletics muss erklären, weshalb die guten Resultate der besten Schweizer Athleten ausbleiben.
Das ist halt eine Eigenheit des Sports, dass nicht alles ganz planbar ist.
Dabei hat Swiss Athletics ein spezielles Programm ins Leben gerufen, bei dem rund 80 Frauen und Männer gefördert werden, um an der EM teilnehmen zu können. Außerdem erhalten die Trainer mehr Geld und die Athleten bessere Trainingsbedingungen, unter anderem die Möglichkeit, im Winter in südlichen Regionen zu trainieren. Gefruchtet hat das Programm noch nicht. Der Tiefpunkt kam bei der Team-EM Mitte Juni. Die Schweiz stieg in die zweite Liga ab.
Das nehmen wir sehr ernst und diesen Abstieg in die zweite Liga sind wir auch daran zu analysieren und auch entsprechende Konsequenzen zu ziehen.
Die Suche nach den Gründen gestaltet sich schwierig. Jeder Athlet hat individuelle Stärken und Schwächen. Eine Universallösung gibt es nicht. Die Tessiner Weitspringerin Irene Pusterla zum Beispiel will ihr Psychologiestudium im nächsten Jahr auf ein Minimum reduzieren, sodass sie sich voll auf die EM konzentrieren kann. Für Pusterla ist es schwierig, das Studium und den Sport unter einen Hut zu bringen. In der Schweiz ist es eine Realität, dass man von der Leichtathletik alleine nicht leben kann und eine zusätzliche Ausbildung braucht. Man muss diese Situation akzeptieren und sich arrangieren. Da sieht es in anderen Ländern besser aus.
In anderen Nationen.
In der Schweiz wurden zwar Anstrengungen unternommen, aber diese sind noch weit entfernt von den Bedingungen wie zum Beispiel in den USA. Dort erhalten die Athleten spezielle Stipendien, um sich ganz dem Sport widmen zu können. In der Schweiz fehle der Leichtathletik auch das große Geld, sagt Peter Haas von Swiss Athletics.
Die Leichtathletik ist nicht eine Sportart wie der Fußball, wo dieses Geld drin ist. Da ist unglaublich viel auf Individualengagement von Trainern, von Athleten abhängig. Das ist und bleibt so in der Leichtathletik.
Deshalb ist man in der Schweiz auf Exploits einzelner Athleten und Athletinnen angewiesen. Allen Anstrengungen zum Trotz fehlen rund ein Jahr vor der Heim-EM diese Glanzresultate noch.
Rachel Müritz, 13 Uhr. Kaum jemand kennt den Nahen Osten so gut wie der Journalist und Publizist Arnold Hottinger. Wie er die Vorgänge in Ägypten einordnet, hören wir gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast und die beginnen mit dem Juristen Adli Mansour.
Dieser ist in Kairo als ägyptischer Übergangspräsident vereidigt worden. Er ersetzt Mohamed Mursi. Mansour soll, laut Militärangaben, so lange im Amt bleiben, bis ein neuer Präsident gewählt worden ist. Der abtretende Schweizer Bankenombudsmann Hans-Peter Häni hat Kritik an den Banken geübt. Wenn verärgerte Kunden bei Konflikten den Ombudsmann einschalteten, verhinderten die Banken zunehmend Lösungen, sagte Häni an seiner letzten Medienkonferenz. Gegen den Direktor des Eidgenössischen Turnfestes in Biel ist eine Strafuntersuchung eingeleitet worden, wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung. Es stehe noch nicht fest, ob das Verfahren auf weitere Personen ausgedehnt werde, teilte die bernische Staatsanwaltschaft mit.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.